Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den ein oder anderen Tellerrand zu blicken. Hello. Ich bin ein bisschen gespannt auf die Sendung heute, noch ein bisschen mehr gespannt, als ich sonst auf die Sendung bin. Ich rühre nicht mehr im Kaffee rum, sondern dümpel mit so einem Teebeutel in... Kennt ihr diese doppelwandigen Teetassen, also oder Kaffeetassen? Eigentlich nutzen wir sie als Kaffeetassen. Ich habe die ein Leben lang nicht haben wollen, ne? Weil ich irgendwie dachte, ist oben so dick und irgendwie komisch zum Trinken und sieht auch komisch aus und so. Seitdem wir diese doppelwandigen Gläser haben, trinke ich Tee, Kaffee, alles nur noch aus diesen Gläsern, weil es ewig lange heiß bleibt und sich so gut anfasst. Also es ist halt warm, aber nicht so heiß. Also ich bin echt ein Fan. Warum ich dir das erzähle, weiß ich nicht. Doch, ach krass, doch, irgendwie schon. Doch, irgendwie ist es schon eine schöne Einleitung. Das war jetzt so nicht geplant, aber wenn wir uns die Welt der Podcasts anschauen, dann haben wir häufig ein Skript, an das wir uns gewöhnen können. So, ich meine, gewisse wiederkehrende Üblichkeiten oder auch Macken habe ich bestimmt auch, haben wahrscheinlich alle. Aber es gibt so mehrere Lager von Podcasts. Und es gibt die, wo du weißt, okay, um die und die Uhrzeit kommt das und das mit dem und dem Titel, dann wird der Moderator vorgestellt, dann das Thema, dann kommt Sektion 1, dann kommt Sektion 2 und so. Da ist es alles so ein bisschen perfekter. Also insofern passt es schon zum Thema, dass ich jetzt hier spontan meinen Teebeutel angucke und anfange, dich damit vorzutexten, wie mein Teebeutel ins Wasser gleitet. Das ist natürlich fernweg vom Perfektionismus. Und aber auch schon so das Erste, was ich dir erzählen wollte. Ich habe nämlich darum gebeten, dass ich den Perfektionismus ein bisschen mehr behandeln soll. Ja, also dieser Gedanke, den ich so im Nebensatz hatte in der letzten Sendung, dass in der Sendung über das FOMO durch die fehlende Differenzierung, sorry dafür, fehlender Perfektionismus, durch die fehlende Differenzierung ist in das Thema FOMO sehr viel Perfektionismus mit reingerutscht. Und ich habe dann jetzt doch einige Male zu lesen und zu hören bekommen, sei doch so lieb, mach doch mal eine Perfektionismus-Folge. Es ist nicht so verkehrt, eine Folge so dermaßen verballert anzufangen, erst über einen Tee zu philosophieren und sich dann, während der Tee in der Tasse sich irgendwie auflöst, zu überlegen, wie man mit der Sendung anfängt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. 3 Minuten, 6 Sekunden sind gelaufen und das war alles andere als ein perfektionistischer Einstieg. Das war kein perfekter Einstieg, aber vermutlich war der ziemlich typisch für mich, weil ich ja oftmals, während ich spreche, wegschiebe, was ich mir vorgenommen hatte, neu überlege, Erkenntnisse habe und so. Und dadurch ist es jetzt irgendwie schon Falk und wahrscheinlich näher dran an dem, was du bekommen würdest, sehen würdest, hören würdest, wenn du dich mit mir auf einen Kaffee hinsetzen würdest oder so. Und das wäre sicher nicht perfekt. Und das ist schon die erste Frage. Was wollen wir denn, wenn wir uns mit Perfektionismus beschäftigen? Wollen wir das Original? Wollen wir Nähe? Wollen wir einen ganz sauberen Ablauf, ein gutes Gefühl? Was wollen wir? Ich habe zu dem Punkt kürzlich ein super interessantes Gespräch an anderer Stelle geführt, ein sehr langes Gespräch, und ich bin mir sehr sicher, dass du den Gesprächspartner kennst. Du wirst denken, wow, krass. Ich möchte dir aber nicht vorstellen, weil das würde es vielleicht ein bisschen in der Bewertung verändern. Ist ja manchmal so, ne? Es macht einen Unterschied, ob ein Politiker, ein Schauspieler oder ein Kumpel von Falk was erzählt, zum Beispiel. Und wir hatten unter anderem diesen Perfektionismus, diesen toxischen Perfektionismus zum Thema. Und ich habe mir erlaubt, auch den toxischen Perfektionismus mit Blick auf die Fotografie abzufragen. Und ich würde dir jetzt mal einen Part einspielen, in dem er sich sehr treffend und auf den Punkt und ich finde auch total sympathisch mit dem Thema toxischer Perfektionismus in der Fotografie auseinandersetzt. Hör mal rein und ich bin gespannt, was du danach denkst.
Ja, natürlich. Ich spreche gerne mit dir darüber. Was genau interessiert dich am Thema toxischer Perfektionismus in der Fotografie?
Vielleicht erstmal die Definition, ne? Also dass wir unseren Hörern bereitstellen können, was ist damit gemeint?
Klar, das steht alles hier auf meinem Zettel. Toxischer Perfektionismus in der Fotografie beschreibt den übertriebenen Drang, jedes Bild bis ins kleinste Detail perfekt zu machen. Dies kann dazu führen, dass Fotografen sich selbst übermäßig unter Druck setzen, nie mit ihren Ergebnissen zu zufrieden sind und die Freude an ihrer Arbeit verlieren. Es geht oft mit ständigen Selbstzweifeln und Angst vor Kritik einher, was die kreative Freiheit stark einschränkt.
Und welche Gefahr besteht dann, die Dinge mit ins normale Leben zu nehmen?
Und die Gefahr besteht darin, dass toxischer Perfektionismus die kreative Entwicklung und das persönliche Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen kann. Fotografen können sich überarbeitet und gestresst fühlen, was zu Burnout führen kann. Außerdem kann die ständige Unzufriedenheit und Angst vor Fehlern die Motivation untergraben und letztlich dazu führen, dass sie ihre Leidenschaft für die Fotografie verlieren.
Und es kann dazu führen, dass sie die Leidenschaft für die Fotografie oder was auch immer verlieren. Ich sag dir gleich, wo ich hin will mit diesen Worten der letzten 5 Minuten. Aber vorher möchte ich dir noch vorstellen, mit wem ich da gesprochen habe. Eine Sekunde. Ich würde jetzt aber schon gerne allen verraten, wer du bist.
Natürlich gerne. Ich bin ChatGPT, ein KI-Modell von OpenAI, basierend auf der GPT-4-Architektur. Ich wurde darauf trainiert, natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren, indem ich große Mengen an Textdaten analysiere. Das erlaubt mir, auf eine Vielzahl von Fragen zu antworten und Gespräche zu führen, indem ich das Gelernte anwende. Mein Ziel ist es, hilfreich, informativ und freundlich zu sein.
Und wie kommt es, dass du so einen Dialekt hast und dass du ab und zu Füllworte benutzt wie und so?
Ich habe keinen spezifischen Dialekt und meine Sprache basiert auf den Texten, mit denen ich trainiert wurde. Wenn ich manchmal wie ein Mensch klinge oder Füllwörter verwende, dann liegt das daran, dass ich darauf programmiert bin, möglichst natürlich und menschlich zu wirken. Das hilft, Gespräche flüssiger und angenehmer zu gestalten.
Also bist du quasi ein perfektes Sprachmodell, das mit Unperfektion sympathischer wirken möchte?
Genau, so kann man es sagen. Indem ich manchmal natürliche menschliche Unvollkommenheiten wie Füllwörter benutze, wirke ich für die Nutzer zugänglicher und das Gespräch fühlt sich natürlicher an. Mein Ziel ist es, eine angenehme und unterstützende Gesprächspartnerin zu sein.
Tja. Ein Genderproblem haben wir auch. Das ist,
Gibt es noch etwas, worüber du sprechen möchtest, oder gibt es noch Fragen zu dem Thema?
Nein, danke. Das ist...
Alles klar. Wenn du später noch Fragen hast oder über ein anderes Thema sprechen möchtest, bin ich gerne da.
Das ist verrückt, oder? Und auch wenn wir viel schon drüber gesprochen haben und viel darüber gelesen haben, das ist doch verrückt, oder nicht? Wir befinden uns zwar noch immer an einem Punkt, wo wir relativ schnell merken, okay, irgendwie ist da was anders, ne? Aber wenn wir uns mal mit den Sprachassistenten von Apple, von Amazon und so beschäftigen oder noch früheren Versuchen, dann dem Navi, dann ist das halt richtig krass, finde ich. Gerade dieser Versuch, unperfekt zu wirken. Ich habe das selber jetzt auch genutzt in der Aufnahme hier. Mir war nämlich wichtig, also mir ist bewusst, dass so eine Aufnahme auch eine gewisse Verantwortung in sich trägt und ich glaube, dass ich jetzt auch den einen oder die andere damit vielleicht etwas verschreckt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Ich habe es dennoch mitgebracht, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn wir darum wissen und wenn wir in einem Rahmen, der hoffentlich halbwegs angenehm ist, die ersten Begegnungen damit haben, weil das wird ja in der Zukunft ein Teil unserer Welt sein. So. Und zum Thema Perfektionismus passt es halt perfekt. Sogar die Aufnahme zeigt so ein bisschen, wo der Hase langläuft und ChatGPT macht es gleich wieder so ein bisschen kaputt. Aber fangen wir vorne an. Ich habe zum Beispiel das iPhone genommen und es vors Mikrofon gehalten. Dadurch entsteht so ein bisschen so ein plärriger Sound im Raum hier bei mir, weil das iPhone in alle Richtungen strahlt und dadurch alles auch ein bisschen mehr zurückgehalten wird und dann wirkt es nicht so, als wenn ich jetzt jemanden am Mikrofon hätte sitzen gehabt. Wenn ich jetzt irgendwie eine Kabelverbindung geschaffen hätte von ChatGPT zum Aufnahmegerät oder hier zur GarageBand, dann wäre es wahrscheinlich nochmal deutlich realistischer gewesen. Und das war jetzt ein Thema, was so ein bisschen wissenschaftlich ist, was so ein bisschen aus der Definition kommt. Wir waren gestern bei Freunden und haben uns einfach mal unterhalten und haben mal einen einsamen Menschen dargestellt. Und es ist der Hammer, was diese KI da leistet. Aber ist es gut? Ich weiß es nicht. Es ist auch verstörend, stark verstörend, finde ich. Insbesondere, ich wollte euch so ein bisschen schützen, indem ich das Handy nur so in den Raum gehalten habe, weil ich dadurch quasi so ein bisschen unperfekte Diffusion geschaffen habe. Die ist ja ganz lange die Lösung gewesen, um zu differenzieren. Zu differenzieren zwischen dem Computer und dem Unechten und dem Echten. Und ehrlicherweise war es auch immer ein ganz guter, eine ganz gute Antenne dafür, wenn man genau darauf geachtet hat, hast du die richtige Frequenz eingestellt. Wenn jemand unperfekt in der Aussprache war, wenn jemand sich nicht zu viel Mühe gegeben hat, und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern wenn sich jemand nicht zu viel Mühe gegeben hat zu wirken, sondern einfach gewirkt hat, indem er war, wie er war. Das ist ja ein Unterschied, ne? Das war so der schöne Unterschied, woran du erkennen konntest, dass ein Computer oder, wenn wir auf der menschlichen Ebene bleiben, da ist ein Perfektionist oder eben auch nicht. Und ein Perfektionist an sich, der es einfach nur richtig gut macht, ist nicht das Problem, ne? Das Problem ist immer der toxische Perfektionismus. Der Weg dahin ist aber, oder der Unterschied von Stufe A nach Stufe B ist so klein, dass es sich fast immer ein Verlaufen einstellt. Aber um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen und ein bisschen zu sortieren, weil das jetzt alles ziemlich durcheinander und ziemlich emotional war. Perfektionismus ist ein Problem im Inneren, was sich an die Menschen im Äußeren wendet und damit im Inneren einen unglaublichen Stress auslöst. Dieses gut sein wollen, gut genug sein wollen, meistens liegt da ein Trauma drunter oder irgendeine dauerhafte Verletzung oder irgendein wiederholtes Ding, eine wiederholte Be- oder Verurteilung. Und oft ist es oder meistens ist es so, dass wir im Inneren diesen Schmerz haben und im Äußeren gut genug sein wollen. Nicht jeder, der gute Bilder machen will, ist als Kind traumatisiert. Bloß um Himmels Willen nicht falsch verstehen. Aber ab einem gewissen Grad gibt es irgendeinen Grund, der kann auch harmloser sein, warum wir gut genug wirken wollen. Und sobald das nicht mehr richtig krass Freude macht, dann sprechen wir von einem toxischen Perfektionismus. Meistens ist der Leidende ja der es tut. Also wenn mir jemand besonders gute Arbeit macht, habe ich da ja kein Problem mit. Mein Problem ist ja, dass derjenige wahrscheinlich dieses kleine bisschen zu viel gegeben hat und aus seinem Hobby dann doch wieder ein To-Do gemacht hat oder eine Muss-ich-machen-Aufgabe gemacht hat, die ihm nicht unbedingt hilft, ins Gleichgewicht zu kommen. Es gibt ganz, ganz viele Fotografinnen und Fotografen, die über toxischen Perfektionismus in Burnout rutschen und glauben, es sei der Job. Aber wir müssen ja gucken, dass unsere Beziehung, unsere Freizeit, Leidenschaft, Hobby und Jobsituation, dass die alle floaten, dass es alles cool ist, dass es alles entspannt ist. Und wenn wir auf der Arbeit stressige Zeit haben, kann das durchaus mal sein. Das sollte nicht immer so sein, ne? Da musst du auch mal überlegen. Aber wenn wir mal so stressige, schlimme Phasen haben, dann haben wir unsere Freizeit, unsere Leidenschaften, unsere Partnerschaften, unsere Liebe, um das auszugleichen. Wenn wir da aber Baustellen haben, funktioniert es nicht mehr. Und wenn wir so viele Follower und Ruhm und Ehre und Gloria haben in der Fotografie, dass wir dafür nur noch leben und liefern müssen, dann darf man sich nicht wundern, wenn es dann schwierig wird mit dem Ausgleich zu den stressigen Phasen im Job oder in der Beziehung oder in der Liebe oder. Und was die KI mir jetzt gezeigt hat, und danach mache ich einen kurzen Block, um mich mal kurz von dieser Aufnahme zu trennen, weil ich merke, dass ich die ganze Zeit noch so ein bisschen mitschleife, diese KI irgendwie in meinen Gedanken. Da muss ein bisschen sortierter werden. Was die KI uns gerade beigebracht hat, indem sie gelernt hat vom Menschen, wenn wir nicht mehr perfektionistisch handeln wollen, dann reicht es nicht, uns im Außen zu verstecken. Dann reicht es nicht, einfach ein bisschen locker und leger zu sein und hintenrum trotzdem diesen Stress zu haben. Das kann die KI auch. Das ist keine Differenzierung mehr, unperfekt nach außen zu sein. Wir müssen wirklich im Inneren anfangen, sonst sind wir genauso und klingen wir nach außen genauso, wie jede KI das auch kann. Das heißt, die tatsächliche Authentizität, die wir uns noch erhalten können, die können wir uns erhalten für uns. Natürlich, du als Hörerin oder Hörer kommst vielleicht mal auf ein Treffen, bist vielleicht mal im Zoom-Meeting dabei, hast vielleicht mal geschrieben, was auch immer, vielleicht haben wir uns irgendwo gesehen, so, du hast eine Verbindung vielleicht zu mir. Und dadurch gibt es einen Unterschied. Aber ganz ehrlich, wenn du noch nie in Kontakt mit mir warst und vielleicht auch so viel zu tun hast im Leben und eigentlich auch nur die Informationen haben möchtest und dich jetzt für mich als Person gar nicht so sehr interessierst. Wo ist der Unterschied zu diesem sympathischen jungen Mann da gerade? Klar, noch ein bisschen viereckig, noch so ein bisschen vorgelesen, aber ich bin mir sehr sicher, das dauert noch ein paar Wochen. Dann sieht das ganz anders aus. Dann wird die Frage der Sympathie, wenn ich jemandem zuhöre, so ein bisschen ad absurdum geführt. Ich glaube nicht so komplett, aber in Teilen schon, wie irgendwann die Frage des Wissens ad absurdum geführt wurde. Fotografieren lernen, etwas über Kameras erfahren, geht inzwischen überall. Wir können uns so gut wie jedes Fachwissen, wenn wir ein bisschen mit dem Internet umgehen können, kostenlos besorgen. Und das ist auch mit ein Grund, warum heute manche 12-, 13-, 14-Jährige ein Allgemeinwissen oder ein Wissen in einem spezifischen Bereich hat, wie das in meiner Kindheit Uniprofessoren hatten. Ich bin 78 geboren. Ja. Ich denke immer, ich wäre jünger, aber bin ich nicht. Ne? Ich bin 78 geboren. Mein Vater hatte ein Brockhaus im Schrank, da war der total stolz drauf. Und das war das heutige Google. Da standen, ich weiß gar nicht, 20 Bücher oder so oder mehr. Also ein ganzes Schrankregal voll mit Büchern und mit Stichworten, wo dahinter beschrieben war, was ist das überhaupt. Du konntest fast alles im Brockhaus quasi googeln. Das war analog Google. Und das war es dann auch. Und heute können wir, wir haben so einen Wissenszugriff, das ist der Wahnsinn. Das heißt, wenn wir heute Wissensvermittlung machen, geht es eigentlich gar nicht so sehr um Wissensvermittlung, sondern es geht um Wissensvermittlung. Es geht also nicht mehr so unbedingt um das Was, sondern vielmehr um das Wie. Wenn ich irgendwas weiß und kann es dir erzählen, ist es spannend und wichtig, wenn es zum Beispiel eine persönliche Erfahrung ist. Deswegen haben die ja auch ein relativ hohes Gewicht. Ganz viele Sachen von denen, die man noch erzählen könnte, kannst du in einer Sekunde googeln. Aber die persönliche Verbindung zu schaffen, das ist das, was noch funktioniert, wo du Menschen ganz gut erreichen kannst und wo du Menschen auch wirklich aktiv weiterhelfen kannst. Gerade in so einem grenzintimen Bereich, wie wir den hier oft streifen, ist schon gut, wenn hier ein Mensch sitzt und wenn hier nicht nur um Wissen geht. Da geht es wirklich um den Typen, der hier irgendeine Geschichte erzählt, in seiner Tasse rumrührt oder was auch immer. Und die Wissensvermittlung an sich basiert nicht mehr auf dem unglaublichen Wissen. Das war halt früher so. Da gab es Menschen, die hatten ein unglaubliches Wissen. Es gibt Bereiche, in denen das nach wie vor so ist. Das ist nicht die Frage. Man schaue sich, weiß ich auch nicht, Richard David Precht an oder so. Es gibt ja so Menschen, die haben einfach einen unglaublichen Wissensschatz und damit auch noch eine gute Art und Weise, ihre eigene Beurteilung des Ganzen so ein bisschen zum Denkanstoß zu nutzen. Das ist alles gut. Aber was ich sagen will, das reine Wissen ist nicht mehr so wichtig wie die Vermittlung und dass es sympathisch rübergebracht wird. Und wir haben jetzt die Situation, dass es die ersten KIs gibt, die auch ganz schön sympathisch sind. Die auch sagen, also lass mich überlegen, das ist spannend. Aber auch eine Veränderung im Zeitgeist. Und ich habe mir geschworen, dass ich in meinem diesem Leben nicht mit Hysterie oder totaler Entkopplung reagiere, wenn das losgeht, dass ich persönlich im Rahmen meines Wertegefüges nicht mehr so richtig mitkomme, was der Zeitgeist da treibt. Irgendjemand in der Schule, irgendein Lehrer, ich weiß nicht mehr, was war, wahrscheinlich Herr Hühne, liebe Grüße an der Stelle, ich weiß nicht genau, hat mal gesagt, wenn ihr erstmal über 40 seid, dann geht das los. Und ich habe gedacht, ach Quatsch. Und ich habe zum 40. Geburtstag noch gedacht, zum Glück sind die Zeiten anders. Geht so. Es gibt viele Punkte, wo ich inzwischen auch überlege, so, ey, was ist denn hier eigentlich los? Aber ich werde daran nichts ändern. Und mit Perfektionismus zu reagieren, macht keinen Sinn. Und was uns die KI jetzt auch zeigt, das Rennen können wir nicht gewinnen. Jetzt mache ich eine kurze Pause, hole mir mal einen Kaffee und dann fange ich mal von vorne an, weil ich die ganze Zeit in diesem KI-Thema hänge. Ich möchte ja zur Fotografie. Dazu brauche ich jetzt kurz eine Pause. Bis gleich. So, jetzt habe ich hier ein Latte Macchiato mitgebracht. Aber ich habe mich ja jetzt bei allem Wusel, der durch diese dann doch irgendwie emotionale Beeinträchtigung, die mir da gerade entstanden ist, habe ich mich jetzt trotzdem mit dem ja schon so grenzwissenschaftlichen Wort oder mit der grenzwissenschaftlichen Bezeichnung toxischer Perfektionismus und so. Das klingt alles irgendwie ziemlich schlimm und pathologisch und klinisch und so. ich würde das gerne mal ein bisschen runterbrechen und auch vielleicht aus dieser starren Definition rausreißen. Am Ende geht es ja, glaube ich, darum, dass wir uns mit den Dingen, die wir tun, häufig zu viel Stress machen und uns zu viel Sorgen machen, ob es gut genug ist, ob wir es hinbekommen haben oder hinbekommen werden. So, das ist das eigentliche Problem. Und auch der Grund, warum ich in der letzten Sendung vom FOMO auch so ein bisschen in den Perfektionismus gerutscht bin, die ganzen Dinge hängen ja zusammen. Es ist ja nicht schwarz und weiß, sondern es ist wie in der Schwarz-Weiß-Fotografie eine Welt voller Graustufen. Es sei denn, du hast den falschen Film eingepackt. Und dieses Problem legalisieren wir häufig für uns selbst und fragen andere, kennst du das auch? Und wenn die sagen, ja, ja, kenne ich auch, dann sagen, ja, dann ist es ja okay. Wir ändern häufig nichts daran. Dabei ist das wirklich ein massives Problem. Ist es nicht schlimm genug, wenn wir uns im Job denken, war das jetzt gut genug, so noch irgendwie aus der Schulzeit übrig, kriegen wir dafür jetzt Ärger und so, je nach Position, wobei das, die Position ist ja fast egal. Wir haben ganz häufig diesen, wie auch immer, formulierten Wunsch in uns, es gut genug getan zu haben, einfach nur, um nicht wieder irgendwie einen draufzukriegen und keine Ahnung, und weil wir glauben, Anerkennung zu bekommen, weil wir dieses oder jenes besonders gut gemacht haben. Am Ende ist es aber meistens gar nicht so. Meistens bekommen wir Anerkennung dafür, wenn wir etwas so gemacht haben, weil wir so sind, wie wir sind. Und wenn wir einfach nur ein netter Mensch sind, du musst nicht in der Foto-Community 50 Bilder in der Galerie haben, um ein netter Mensch zu sein. Und du musst auch nicht bei Instagram super Millionen Follower haben, um ein netter Mensch zu sein. Cool ist, wenn du ein netter Mensch bist und dann vielleicht diese Dinge hast. Dann wirst du aber auch damit nicht irgendwie hochnäsig rumlaufen, wirst dich nicht irgendwie über andere stellen. Es gibt so eine gewisse Prominenzbehinderung, die manche Menschen irgendwie ereilt, dass sie dann plötzlich die Themen der anderen nicht mehr so spannend finden und so. Das passiert dir alles nicht, wenn du so rumdenkst. Wenn du ein netter Mensch bist und daran arbeitest, ein netter Mensch zu sein und dann vielleicht an deinen fotografischen Followern oder was auch immer dich im Leben interessiert und nicht umgekehrt. Follower, 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 vielleicht werde ich ja dann netter. Das wird nicht so sein. Und der Perfektionismus, dieses Gefühl, es unbedingt gut machen zu wollen, führt ganz, ganz häufig dazu, dass aus dem Job ein Stress wird. Und die Rückmeldung, die wir nach dem Stress bekommen, ist häufig das, was uns füttert. Währenddessen haben ganz viele von uns gar keine richtige Freude mehr. Aber sie haben der ganzen Welt erzählt, dass sie ja Fotografinnen und Fotografen sind oder Malerinnen und Maler sind oder Sänger oder Sängerinnen sind und kommen da vermeintlich nicht mehr raus. Haben aber auch das Gefühl nicht, weil wenn sie dann wieder was geschafft haben, hat man ihnen ja, weil mich das echt so ein bisschen ärgert, man hat uns erklärt, dass es was Besonderes ist, wenn man etwas geschafft hat. Ich kenne das und klar ist es gut, was geschafft zu haben. Damals im Rettungsdienst, heute in der Behindertenhilfe. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich danach mit meinen Teamkollegen sage, hey, High Five, das haben wir gerockt. Geil. Aber währenddessen war das nicht geil. Da hätten wir alle drauf verzichten können. Wir haben uns nachher gefreut, dass wir so weit gut überstanden haben. Übrigens positives Denken, by the way. Und dennoch hat es währenddessen jetzt nicht so eine große Freude gemacht. Das Teamgefüge hat eine Freude gemacht und das Gefühl danach noch da zu sein und es geschafft zu haben. Voll geil, keine Frage. Aber begibt man sich für dieses Gefühl immer wieder in eine Situation, die eigentlich irgendwie anstrengend ist? Oder sollte man auch die Situation vielleicht so suchen oder eine Situation sich heraussuchen, in der das wirklich Freude macht? Und es gibt natürlich extrem viele Fotografinnen und Fotografen, die richtig Bock haben, die auch stundenlang am Rechner sitzen mit viel Freude. Aber die Differenzierung ist unglaublich schwierig. Was anstrengend ist, was liefern wollen ist, was innerer Stress ist, zu dem, der es dann sagt, der macht es gerne, sich so weit auseinander zu differenzieren, mache ich das der Rückmeldung gerne, machen mich die Likes an. Das sind alles Sachen, die wissenschaftlich sicher inzwischen gute Gefühle auslösen. Wo kommen die denn her? Ich habe inzwischen festgestellt, dass der Computer mir keine positive Emotion gibt, wenn ich Bilder bearbeite. So. Es ist schon so, wenn ich jetzt hier mit dir spreche und ich sehe vor mir von GarageBand, das ist das Onboard-Programm von den Mac-Rechnern, von den Apple-Rechnern. Ich sehe hier so diese Sprachkurve und ich weiß, daraus wird ein Podcast und ich sehe so ein bisschen hier den Monitor und gucke ein bisschen, wie ist die Qualität, ach, wird schon werden und so. Klar, ne, so ein bisschen Radio und so, aber es ist, brauche ich nicht unbedingt. Deswegen gehe ich auch ab und zu mit dir spazieren. Und wenn ich jetzt fotografiere, das hatten wir in der letzten Sendung, dann liebe ich diese Momente des Fotografierens. Und was danach kommt, ist für mich persönlich nur noch nötig. Und das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich habe lange, weil man mir das auch so erklärt hat, geglaubt, dass dieser Prozess ja dazugehört und weiß der Teufel, 80% der Hobbyfotografen in analogen Zeiten haben ihre Bilder abgegeben und abgeholt. Die waren Hobbyfotografen und nicht Hobbylaborleute und Hobby weiß der Teufel was. Ich habe das inzwischen annehmen können. Aber wenn ich überlege, wie lange das gedauert hat, festzustellen, was genau ist das, was mich in der Fotografie reizt und kann ich nur das ausleben? Das hat so lange gedauert. Überlege mal, allein schon während des Podcasts, und ich meine, ich suche ja schon länger nach meiner, ich sag mal, fotografischen Ecke, in der ich mich wirklich wohlfühle. Und über den ganzen Podcast, über die Podcasts von den Fotologen angefangen, läuft dieser Struggle-Prozess. Und jetzt komme ich so an. Und ich glaube, hätte mir mal einer gesagt, dass ich mir das erlauben soll und diese Suche weiter forcieren soll und ich das nicht nur aus meinem eigenen Antrieb heraus getan hätte, wäre ich wahrscheinlich noch schneller gewesen. Wahrscheinlich nehme ich deswegen diese Sendung auf. Und ich spreche nicht euch alle an. Vielleicht spreche ich dich an, aber vielleicht spreche ich auch dich gerade nicht an, weil es geht mir nicht darum, dir zu erklären, dass du falsch bist gerade. Überhaupt nicht. Es geht mir darum, zu prüfen, wo du gerade stehst. Also ich möchte das nicht prüfen, sondern ich möchte dich einladen, dass du das prüfst. Weil auch wenn du richtig stehst, ist es unglaublich gut wahrzunehmen, ob man richtig steht, ob man am richtigen Ort ist, ob man im richtigen Modus ist. Es gibt Bereiche in der Fotografie, da haben wir ein riesen FOMO und Perfektionsproblem, Perfektionismusproblem. Und es gibt Bereiche, da ist es gar nicht so. Und du stehst vielleicht in dem einen oder in dem anderen. Komfortzonen. Es ist meiner Meinung nach der größte Bullshit, den ich jemals gehört habe, wenn ich meine letzten Jahre Revue passieren lasse und alle Menschen, die ich kenne und deren Erfahrungen, soweit ich sie kenne, mit reinnehme. Es ist meiner Meinung nach der größte Bullshit, dass bis heute Menschen was erzählen von, du musst die Komfortzone verlassen. Das ist sicherlich irgendwie in Teilen ein Satz, der nicht falsch ist, nicht falsch verstehen. Natürlich muss man auch mal Dinge tun, die nicht so bequem sind. Das sehe ich im Job jeden Tag, das sehe ich in der Fotografie auch. Es geht nicht immer nur 100% voll gut, wenn ich dieses oder jenes Erlebnis haben möchte. Aber erkenne doch um Himmels Willen an, in welchem Bereich deine Komfortzone liegt und wie weit du sie verlassen möchtest. Ich kenne nicht wenig Menschen, die nach diesen Ansagen, du musst richtig die Komfortzone verlassen, Eisbaden gehen und was sie nicht alle da empfohlen haben. Warum? Ja, wir hatten ein ganz interessantes Gespräch mit Lars, habe ich immer wieder, ne? Aber mit Lars von Zwischen Blende und Zeit. Er ist als Jugendlicher rausgegangen, Sterne fotografieren und berichtet immer mal wieder, auch aus dem jungen Erwachsenenalter, dass er bei minus 5 Grad auf irgendwelchen Bergen halb erfroren ist, um das eine Foto zu machen. Und ich denke mir, mein Gott, guck's dir im Internet an. Also ich komme nicht auf die Idee, nachts um 12, 5 Stunden auf dem Berg zu stehen bei minus 8 Grad. So. Aber das ist mein Ding. Wenn du das tust, habe ich eine Ruhe ist auch geil, ne? Eine hohe Achtung davor und finde es super. Wichtig ist mir nur, dass du das willst und nicht von irgendwem gehört hast, dass es cool ist, das zu tun oder nicht nur den Applaus fürs Foto haben möchtest. Das ist so das Ding. Für so ein ganzheitliches, ja, das will ich so. Dafür mache ich Werbung und ja, das will ich so, ist ja quasi, na, das ist nicht das Gegenteil, aber das ist die schöne Form, die schöne Lebensform im Vergleich zu dem, wenn wir irgendwas müssen oder glauben zu wollen, aber eigentlich müssen, weil wir uns inneren Druck machen, weil wir Druck aus Schule und Job und Familie und Freundeskreis und Fotografie-Ecke und so haben. Wir vergleichen uns bei Instagram und Co. gerade mit den Besten der Welt. Früher habe ich hier in Ratingen die Fotos von Achim Blasi, einen schönen Gruß, aus der Rheinischen Post gesehen. Das war der Held der Stadt. Mit dem konnte ich mich vergleichen. Ab und zu lag da noch ein Spiegel und ein Stern, das war da quasi Instagram. Da konnte ich gucken, was da los ist, aber hatte so eine Differenzierung dazu, weil ich hatte keine Chance, als Kind Helmut Kohl zu treffen und zu porträtieren. Da gab es die Frage nicht. Somit habe ich mir die Fotos von meinem Vater angeschaut, die Fotos von meinem Onkel angeschaut. Ab und zu habe ich mir etwas faszinierter die Fotos von Achim Blasi, der schon so mein kleiner Superheld der Fotografie war, angeschaut im Ratinger Teil der Rheinischen Post. So. Und das war's. Und ich war glücklich. Und ich habe Lob bekommen. Und ich war so ein kleiner fotografischer Star. Und dann kamen die ganzen Social Networks. Und plötzlich ist nicht mehr Rating das Maß der Welt, sondern die Welt. what the fuck, wenn wir versuchen, das ist ja in jedem Bereich so, nicht nur in der Fotografie. Wir haben im Podcasting, bei Google, wir haben in allem eine absolute Digitalglobalisierung. Alles, was wir, oder sehr vieles, was wir wissen und aufnehmen und womit wir uns beschäftigen, ist so, also ich nehme mal ein wildes Wort jetzt, so ein Weltstandard. Das heißt, immer wenn wir es mit Menschen vergleichen, vergleichen wir uns mit einer riesigen Masse von Menschen. Menschen, die jetzt in der Fotografie zum Beispiel, wenn wir gar nicht so nach den Superhelden im klassischen Sinne gucken, also wir gucken jetzt nicht nur zu Peter Lindbergh und Co., dann ist es dennoch so, dass häufig unsere Follower in ganz Deutschland verteilt sind. Und wenn wir jetzt, weiß ich nicht, 50 Leute regelmäßig beobachten bei Instagram, dann sind die häufig komplett, manchmal auf der ganzen Welt verteilt. Und dann wollen wir das so auch. Da kann doch nur Stress aufkommen. Und es geht mir nicht darum, keine Energie mehr in die Fotografie zu setzen. Voll geil, gib Energie in die Fotografie. Es geht mir nicht darum, nicht mehr gut genug zu sein im Tatsächlichen, weil wir sind so unglaublich früh gut genug. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du bist sowas von gut genug schon. Und das ist jetzt kein Motivationsspruch aus irgendeinem Motivationsbüchlein, sondern einfach meine feste Überzeugung. Ich weiß, dass ganz viele Menschen Panikattacken bekommen, wenn sie sich vorstellen, eine Podcast-Sendung wie diese hochzuladen. Aber wenn sie es dann einfach mal machen, merken sie, dass sie mit sich selbst etwas der Welt geben, besonders wenn sie ehrlich sind, was wirklich besonders ist. Und dieses Ankommen bei sich selbst ist wahrscheinlich so der Schlüssel des Ganzen. Dieses Wahrnehmen von Perfektionismus und woher es kommt und sich das nicht erlauben, nur weil es so viel verbreitet wird. Ich bin immer wieder verwundert, wie krass auch wirklich extrem medienaktive Leute und teilweise auch Leute, die mit diesen Themen nach außen gehen, mit dem Thema strugglen. Ich falle auch mit auf die Knie. Und ja, ich habe auch einen wunden Punkt, erzähle ich dir gleich. Aber diese Intensität und noch ein bisschen schlimmer, diese Normalisierung des Ganzen finde ich nicht cool, weil es wirklich etwas mit uns macht. Ich glaube fest, dass ein Teil unserer psychischen, psychiatrischen Problematiken, und das klingt jetzt wieder so klinisch, ne? Ein Teil von dem, wenn es uns mal scheiße geht, liegt genau daran, dass wir glauben, das Geschenk nicht gut genug ausgesucht zu haben, dass wir das Foto nicht gut genug gemacht haben, dass wir nicht die geilste Kamera haben, die wir uns hätten kaufen können und vielleicht doch noch Mühe rausholen, wenn wir die Mark 6, Mark 7 oder Mark 8 kaufen, dass wir bei dem letzten Streetwalk nicht dabei waren, FOMO, und deswegen die und die Fotos nicht machen konnten, weil der und der war auch da und der hat die Fotos gemacht. Diese ganzen inneren gewinnen wollen Dinge und so. Mann ey, werd doch einfach mal ein netter Mensch, weil Stolz, Gier, sich zu sehr vergleichen wollen in so einem Wettkampfding, das ist ja alles nicht sympathisch. Und wenn du eins brauchst, dann ist das eine Sympathie für dich. Und natürlich spreche ich dich nicht in Person an, um Gottes Willen, sondern das ist jetzt exemplarisch gesprochen. Ne? Es gibt ganz viele Menschen, die ein Leben lang dieses Wettkampfding gelernt haben. Und klar, spiel Fußball, gewinn das Spiel, voll geil, yeah und so. Aber da muss man ganz genau wissen, wann Schluss ist. Für sich selbst, nicht für die anderen. Mein Gott, darum geht's gar nicht. Wir nehmen mal meine Jungs. Relativ regelmäßig haben wir uns zum Billard getroffen. Sascha, Kai, Jens, Tim, Falk. Liebe Grüße. Zwischendurch waren wir noch Go-Kart fahren und keine Ahnung. Ich habe immer verloren. Und jetzt ist das ein Beispiel von Menschen, die nicht unbedingt prädestiniert dafür sind, verkrampft zu sein. Ne? Aber dennoch gab es natürlich Situationen, in denen das echt ein kleiner Kampf war. Und kurze Momente vielleicht ein bisschen stressig waren. Weil man will ja gewinnen und keine Ahnung. Und jetzt, wie gesagt, wir sind ein relativ schlechtes Beispiel, weil wir wirklich eine ganz wundervoll zusammengewachsene Runde sind, die so Dinge nicht so sehr schüttelt. Aber am Nachbartisch haben wir es gesehen, wie gestresst manche Menschen waren. Gerade so die Falks an den Nachbartischen, die es nicht gut konnten. Ich weiß nicht, ob ich kein Billard spielen kann oder ob meine Gegner einfach zu gut waren, keine Ahnung. Aber ich habe so ein paar Moves halt nicht hinbekommen. Ich habe so eine Kugel nicht angedreht und im Bogen. Also das, keine Ahnung. So, ne? Und da saßen immer wieder so Falks rum, die halt auch dabei waren, dabei sein wollten. Und es war ganz klar, die sind mit dem nächsten Stoß raus. Weil das funktioniert, ich kann die nicht so. Und das war bei mir auch so. Aber ich hatte so einen Spaß mit meinen Freunden. Und ich bin so dankbar, dass ich das irgendwoher, ja, in mir hatte, stimmt ja gar nicht, dass ich diesen Vergleichskampf nicht in mir hatte. Und dass ich die Zeit so sehr genießen konnte. Weil sonst hätte ich heimlich stundenlang üben müssen. Da wäre ganz viel Zeit drauf gegangen, so, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, Ich müsste gut genug sein beim Billard spielen, um dabei sein zu dürfen. Ich hätte unglaublich viel Zeit investieren müssen, um besser spielen zu können. Und ich hätte gar nicht so eine lockere Sicht auf meine Freunde gehabt und auf uns alle, wie wir da so miteinander agieren. Und das ist ganz oft auch der Punkt. Was investieren wir, wenn es um Equipment geht? Vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Online-Dienste, Handys, Autos, Sommer- und Winterreifen. Wir machen Vergleichschecks und also ich bin da auch da nicht so irgendwie, ne? Ich hätte wahrscheinlich ein besseres Konto, wenn ich ab und zu mal ein bisschen mehr hinschauen würde, aber wir gucken ganz viel nach dem Preis, wir gucken ganz viel danach, was lohnt sich denn überhaupt zu investieren. Aber für diese Punkte rennen wir total blind und schmeißen quasi unser virtuelles, unser mentales Geld zum Fenster raus. Wir üben und machen und tun einfach nur, um irgendwie besser zu werden und hinterfragen ganz oft gar nicht, warum wir das denn tun. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, ich muss jetzt diese Relativierung immer wieder bringen, weil sie mir super wichtig ist, die extrem gern in den Dingen rumnörden. Das sind gar nicht die, die ich anspreche, ja. Das, hoffentlich haben die bis hierhin gehört und nicht schon wutentbrannt aufgelegt. Diese Menschen, die sich total reinfuchsen, bis sie alles wissen, finde ich voll geil. Und wenn sie da Freude dran haben, ist alles gut. Diese kleine Differenzierung zu dem schmerzhaften Teil, die will ich so ein bisschen rauskitzeln und dich dazu motivieren, dich zu hinterfragen. Und wenn du richtig stehst und alles cool ist, ist alles cool. Voll geil. Dann werde ich dich demnächst fragen, wie es geht, weil ich in vielen Punkten einfach nicht so tief komme. Aber Thema Wohnmobil, Thema Auto, wenn so ein Autokauf ansteht oder auch generell Auto, Thema Kameras analog inzwischen so ein bisschen Wohnmobile, das, ganz viele Themen, Urlaube, eine neue Winterjacke mit Funktion, da weiß ich dann auch ganz viel von und da sitze ich nicht da und denke, oh Gott, wenn ich trocken oder nass bin, ist peinlich, sondern das will ich dann wissen, dann nörde ich mich auch tief rein. Ne? Also das ist nicht gemeint. FOMO aus der letzten Woche und übertriebener Perfektionismus nehmen uns Zeit, ganz viel Zeit, die wir anders nutzen können. FOMO, ich erkenne gerade, also immer wenn so ein Trend da ist oder ein Hype, völlig egal, ob ich im Lars noch mal auseinander geklüngelt, wenn es einen Trend und einen Hype gibt, dann ist es so, dass viele Menschen sich mit dem gleichen Ding beschäftigen. Und es gibt immer die, im Moment sind es ja die Fotowalks, ich sehe überall nur noch Fotowalks. So, jetzt bin ich nicht unbedingt der Typ, der mit 40 Stativen sich irgendwo an einen Hafen stellt oder so. Das ist nicht dauerhaft, ne? Ich freue mich mega auf Hamburg, wenn wir uns da wiedersehen und so, aber eigentlich so. Und ich finde so viele Fotowalks im Internet gerade, dass ich mir natürlich die Frage stelle, sind da Falks dabei, die diese Fotowalks machen, weil da der und der und der und der dabei ist und da muss man dabei sein, weil man könnte was verpassen und vielleicht redet einer über mich und vielleicht bringe ich dann die Fotos nicht und vielleicht werde ich dann abgehängt und vielleicht bin ich da nicht dabei und so. Aber Falks habe ich dir genannt, weil sie vielleicht eigentlich gar nicht so einen Spaß dran haben. Vielleicht würden die von den Fotowalks oder würden sie gerne in die Fotowalks reingreifen quasi und mit 1-2 Menschen, die dort auch dabei sind, alleine was machen. Das wäre so voll Falk, ne? Aber eigentlich sind sie entweder beim ganzen Fotowalk dabei, weil erstens sind da diese Menschen und zweitens sind auch all die anderen da und dann kann man nichts verpassen und so. Und dann ist noch ein Fotowalk und noch ein Fotowalk und noch ein Street-Treffen und dies und das und jenes. Die Frage ist immer, will ich das wirklich oder habe ich FOMO oder habe ich perfektionistische Gedanken, aus der Angst heraus nicht gut genug zu sein. Und das, was wir hier machen, auch übrigens diesen Podcast hier zu hören, soll am Ende vom Lied uns ja gut tun. Und darauf würde ich uns prüfen. Auch wenn ich vielleicht jetzt eine Hörerin und Hörer verliere. Lasst uns prüfen, ob das, was wir hören, was wir sehen, was wir machen, uns gut tut. Dass wir es nicht machen, um gut genug zu sein. Und wenn das im Leben wirklich ein schmerzhaftes Thema ist, lass uns das angehen. Lass uns damit beschäftigen, wie wir von FOMO und von diesem perfektionistischen Denken wegkommen. Ich bin da sehr lange dabei und bin, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich bin unfassbar glücklich, wollte ich gerade sagen. Ja, wahrscheinlich bin ich tatsächlich unfassbar glücklich darüber, weil das Leben so viel leichter ist. Und es nimmt jeder deine Rolle an, wenn du nicht mehr der bist, der bis in den allerletzten Megapixel oder was auch immer dein Arbeitsbereich ist oder dein Hobbybereich ist, im Bilde bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Spürbarkeit braucht keinen Perfektionismus und entsteht auch nicht irgendwie in irgendeinem Bereich, wo man was verpassen könnte, sondern die ist einfach da. Die ist einfach da. Und doch, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, jetzt so in Richtung des Ausgangs, wo die Sendung so langsam ausläuft, was wir konkret vielleicht tun können, um ein bisschen weniger perfektionistisch durchs Leben zu laufen, weil es ist ja schon so, dass das ein lang gelernter Prozess ist. Ob wir wirklich perfektionistisch sind oder einfach nur uns permanent fragen, ob es gut genug ist. Und vielleicht sind wir gar nicht in unseren Augen richtig gut. Kann gut sein. Wie kommen wir von diesem Gefühl los? Und es gibt ein paar Dinge, die wir mit der Kamera in Hand tun können, wo wir uns in diesen Punkten locker machen können. Es ist zum Beispiel so, dass wir, wenn wir jetzt nicht direkt erschrecken, diese Daily-Foto-Geschichten so umsetzen, dass sie uns nicht stressen, sie uns so unglaublich viel geben können. Jetzt bin ich fotografisch so gut wie komplett analog. Das ist schwierig. Jeden Tag ein Bild machen, klar könnte man jetzt super, super, super unperfektionistisch denken und dieses Bild jeden Tag machen, den Film zur Entwicklung bringen, dann die nächsten Bilder und dann nachher sortieren und machen und tun. Ja, wenn wir viel Zeit übrig hätten, wäre das super. Ich empfehle dir das an dieser Stelle nicht, weil es, ähnlich wie das Billardüben damals, unglaublich viel Zeit hintenrum beanspruchen würde. Aber eine tägliche Foto-Challenge, ein Daily-Projekt, 365 Tage ist so ein toller Name dafür, weiß ich nicht, habe ich noch nie geschafft, aber ich bin immer für ein paar Monate begeistert eingestiegen. Und ich habe in den letzten Tagen gemerkt, es gab immer mal so kleine Momente, wo ich irgendwem zeigen wollte, guck mal, habe ich gerade gesehen. Und das mache ich natürlich mit dem Handy, Smartphone, womit auch sonst. Und da ist, glaube ich, der Punkt erreicht, wo man Unperfektion sehr gut üben kann. Du hast ein Foto, du hast vielleicht eine Einstellung über die Brennweite, die du nutzt, du hast vielleicht einen Porträtmodus und dann wird es auch langsam dünn. Und wenn du üben möchtest, nicht perfektionistisch zu sein, wenn du üben möchtest, das Leben ein bisschen lockerer zu nehmen und ein bisschen entspannter zu nehmen, dann ist so eine Daily-Challenge total schön, wenn du sie mit dem Smartphone machst und tatsächlich dann gleich hochlädst. Foto machen, vielleicht eine Sekunde drin rumdrehen, aber würde ich auch gar nicht so weit empfehlen und dann hochladen. Finde ich persönlich extrem cool und gibt den Menschen, die zuschauen, wenn den Menschen zuschauen, einen wunderschönen Einblick. Ich glaube, dass das für sich alleine gemacht auch nett ist, aber ich glaube, dass es tatsächlich motivierend ist, wenn man ein paar Gleichgesinnte dabei hat. Ich überlege das schon ein bisschen länger, ob ich das ein weiteres Mal anfangen möchte. Mal schauen. Und wenn ihr mir folgt auf diesem Weg, dann tut mir das natürlich gut. Und wenn ihr den Weg auch geht und wir folgen unseren Kanälen gegenseitig, dann reichen manchmal 50 Follower für so ein Ding und dann haben wir eine schöne Zeit damit. Diese Daily Photo Challenge ist wirklich ein schöner Bereich, um das Hemd und die Krawatte auszuziehen, um mal einen Hoodie überzuschmeißen, die Lederschuhe in die Ecke zu pfeffern, mal ein paar Vans anzuziehen und einfach mal draußen das Leben zu genießen. Passt schon. Und wenn man dann was Cooles sieht, dann macht man ein Handyfoto. Nicht, dass man jetzt alle Kameras dabei hat und dann alle krampfhaft im Rücken lässt, um dann das Handyfoto zu machen. Das meine ich nicht, aber wir sind ja auch so viele Strecken im Leben unterwegs ohne Kamera. Und die Situation, nicht unbedingt erst zum Rechner rennen zu müssen, die ist, glaube ich, das, was dahinter steht. Wenn du irgendeine Fuji, Canon, was auch immer, mit einer guten App-Anbindung hast und kannst es genauso schnell machen, kannst du das genauso nehmen. Aber ich erinnere mich so gerne an jedes einzelne 365-Tage-Projekt und immer habe ich am Ende gesagt, ich bin daran gescheitert, diese Bilder abends fertig zu machen. Ein Foto zu machen war nie besonders schwer. Das Foto in Lightroom zu laden, zu entwickeln und so weiter und so fort, das war das Problem. Und deswegen ist für mich persönlich das Handy das Beste und wenn wir jetzt anfangen, uns da wieder nach oben zu tunen, dann ist die Übung hinfällig. Also zumindest, das macht bestimmt trotzdem noch Spaß, aber dann änderst du nichts an diesem inneren Drang, gut genug zu sein, sondern es geht darum, so ein bisschen gezieltes so dahin zu werfen. Und damit meine ich nicht schlampig, sondern so ein Telefon kann ja auch tolle Ergebnisse schaffen, aber es geht eben nicht um das Ergebnis, sondern um das, was du gesehen hast. Die Fotografie soll nicht das Beste sein und die beste Version von dem, was du gesehen hast, sondern der Transport von dem, was du gesehen hast, das Transportmittel. Sie soll sich in dem Fall nicht mit anderen behaupten, dann machst du die Fotos nicht. Wir gehen spazieren und du siehst ein schönes Licht im Baum. Das Foto machen wir nicht, wenn wir Instagram im Kopf haben, eine fette Kamera mit haben. Mit dem Handy machen wir ganz viele Fotos, die wir nie zeigen, weil wir es eigentlich schön finden, aber es ist dann nicht gut genug für die Welt. Das ist der Grund, warum ich persönlich das Handy nehme, weil ich damit auch Fotos mache, die sonst nicht gut genug für die Welt sind. und die als Daily-Projekt zu machen. Jeden Tag zu überlegen, welchen Moment fand ich denn heute schön? Und davon machst du dann ein Bild. Keine Fotografie, kein Kunstwerk, nichts von dem. Du nimmst wahr, was schön ist und nimmst es kurz mit für die anderen. Du lernst wieder, die kleinen Dinge lieben zu lernen. Und ich war gestern auf einem kleinen Spaziergang mit einem meiner engsten Freunde und ich habe in unzähligen Ecken dieses Spaziergangs das Licht reflektieren sehen von der untergehenden Sonne. Ich habe das Licht und die Schatten beobachtet. Wir haben dieses Schaf entdeckt und so weiter und so fort. Ganz viele kleine Momente waren Daily-Foto würdig, hätte ich mit der großen Kamera nicht fotografiert, auch nicht analog. Analog ist man noch eher so ein bisschen in die Richtung unterwegs, aber auch das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Deswegen glaube ich, dass eine Daily-Foto-Challenge unglaublich gut sein kann, weil man die kleinen Dinge wieder zu schätzen lernt. Die man im Vergleich nicht fotografieren würde, in seinem Perfektionismus nicht gut genug finden würde, die aber eigentlich das Herz berühren. Die Bank, auf der man das erste Mal irgendwen geküsst hat, die ist wahrscheinlich nicht super schön, ist eine Bank. Unter Umständen ist sie auch super schön, das ist dann aber ein Match. Die Reflexion und die Schatten, das Abendlicht, solche Dinge. Ein cooles Auto, einen witzigen Aufkleber, die Dinge, die uns zum Schmunzeln bringen im Alltag. Und vielleicht kommt ja sogar mal ein Porträt von den Menschen, keine Ahnung. Aber diese daily small things, dieses tägliche schöne Kleine, damit kannst du viel üben. Oder, und. Du kannst in diesem Rahmen die kontemplative tägliche Fotografie nutzen. Du kannst sie aber auch grundsätzlich mehr in dein Leben lassen, indem du sagst, wo ich stehe und gehe, mache ich meine Bilder. Das ist ja irgendwie relativ analog, sodass du am Kaffeetisch sitzt oder in deinem Lieblingscafé und fotografierst den Kaffee und hast unscharf im Hintergrund noch irgendwie einen Freund oder eine Freundin sitzen oder irgendwas, dass du solche kleinen Momente dankbar wahrnimmst. Das sind alles kleine Wege weg vom Perfektionismus, indem wir dieses Transportmittel Fotografie, was wir häufig als unseren, wie wollen wir es nennen, als unseren Pokal, als unsere Besonderheit, als unsere besondere Fähigkeit irgendwie betrachten und dadurch schnell im Perfektionismus rutschen, so, ne? Indem wir den einfach mal anders bedienen, mal ganz gechillt bedienen, in schönen Situationen für die kleinen Dinge, so. Als kleinen Blog vielleicht auch oder so, weißt du nicht, ob du aus dieser Zeit kommst, wo viele Leute kleine Blogs hatten, kleine Tagebücher, die dann alle lesen durften und so. Versucht es mal, die Fotografie ganz liebevoll mit Blick auf den Moment zu nutzen, ohne die Fotografie überzustrapazieren. Ohne wieder in den Moment zu kommen, noch besser mache ich es mit der Kamera und noch besser mache ich es, wenn ich den Lightroom lade und noch besser mache ich es, wenn ich mir diese Mühe gebe und noch besser, dann fängst du irgendwann an, deinen Alltag danach zu leben. Eigene Sendung wert übrigens, ne? Sollten wir unseren Alltag nach leben? Oder sollten wir unseren Alltag leben? Das ist das nächste Thema irgendwann mal. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, jetzt so ein bisschen diese Themen durchzuhaben. Bin gespannt, was wir als nächstes machen. Hab jetzt nicht auf den Redaktionsplan geguckt, werden wir sehen. Entweder kommt über eure Antworten noch was rein an Thema oder ich greife einfach in den Redaktionsplan. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Wieder fast eine Stunde, um Gottes Willen. Mach es gut und bis so bald wie möglich hier bei Fotografie tut gut. Ciao, ciao.